Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, eine weitere Folge der nicht enden wollenden Serie Sprecher wirft einen Blick zurück. Heute, IBM plant den Todesstern. Beim turnusmäßigen Meeting der Compaq-Geschäftsleitung im Januar 1986 gab's eine überraschende Neuigkeit. Einer der Top-Ingenieure, der eng mit Intel zusammenarbeitete, erfuhr, dass Intel keine 386er an IBM liefern würde. Offenbar plante IBM keinen 386er und Intel hoffte, dass Compaq in die Lücke trete und denen den Kram abnehmen würde, jedenfalls für 1986. Keiner bei Compaq wusste die Information einzuordnen. Was hatte IBM vor? Was plante man dort? Dass man den 386er nach dem 286er nutzen würde, das schien so logisch zu sein, dass man sich nicht erklären konnte, warum IBM darauf verzichten würde. Klar, IBM hatte inzwischen eindrucksvoll bewiesen, dass man nicht zu den Unternehmen gehören würde, die übereilte Entscheidungen treffen, aber Intel geradezu zu signalisieren von wegen 386er, nö, den brauchen wir gerade nicht. Das ist natürlich schon eine ganz andere Nummer. Bei Compaq war man natürlich in dem Moment nicht dazu in der Lage, das große Ganze zu erkennen. Man befand sich seit dem ersten Tage in einer Art Rennen mit IBM. Zuerst den Portablen zu haben, danach den Rechner mit einer Festplatte und den Portablen und am Ende dann sogar den 8086 vor IBM zu nehmen. Insoweit waren die Augen im Grunde immer darauf gerichtet, vor IBM zu sein. Dass IBM inzwischen aber mehrere Figuren auf dem Schachbrett verschob, um dann am Ende eventuell Schach sagen zu können, das konnte man natürlich jetzt noch nicht erkennen. Was man also sah, war eine erneute Möglichkeit, schneller als IBM mit einem Produkt auf dem Markt zu sein. Also ging der Tanz wieder los, hatten wir ja schon so oft. Insoweit fragte man die Ingenieure, ob Intel versichern könnte, dass der 386 kompatibel mit dem 286er sei. Und die Ingenieure von Compaq, die antworteten dann von wegen, naja, so richtig kompatibel ist der noch nicht. Klar wäre, dass Intel hier noch eine Menge Hilfe brauchen würde und die anderen Klone, die sind in der Regel zu klein, um zu helfen und IBM wäre groß genug, aber die wollen nun mal nicht helfen. Insoweit gäbe es im Grunde nur Compaq, die da helfen könnten, dass der 386er am Ende auch funktionieren würde. Aber der 386er hätte zu dem Zeitpunkt jetzt hier noch eine Menge Probleme, die man auch bei Intel in der Form wohl nicht erwartet hatte. Der Compaq-CEO sagte, dass wenn man sich nun als einziger nach vorne trauen würde und sich anmaßen würde, mit dem 386er den neuen Weg für alle zuerst zu beschreiten, dann würde man natürlich Intels absolute Unterstützung brauchen. Das könnte auch recht teuer für Intel werden. Und für alle, die sich da jetzt eventuell schon fragen von wegen, na und, wo ist denn das Problem, nach dem 286er den 386er zu haben? Naja, es ist zwar logisch, dass der 386er kommen musste, allerdings nur für uns heute, die genau wissen, wie denn damals der Weg war. Zum Beispiel, dass nach dem 386er der 486er kam und dann der 586er, der hieß dann zwar eigentlich Pentium, aber ist natürlich eine andere Geschichte. Also für uns sieht das heute rückwirkend wie eine Gerade aus. Damals hatte man in dieser Geraden allerdings nur zwei oder drei Wegpunkte. Da war der 8088 und der 80286. Insoweit konnte man da nicht unbedingt vorhersagen, welcher Weg denn als nächstes eingeschlagen würde. Und das Problem war natürlich, dass so wie sich IBM bisher nie um Rückwärtskompatibilität interessiert hatte, könnte es natürlich auch sein, dass IBM sich entschied, seinen nächsten Prozessor bzw. die nächste Prozessorgeneration zum Beispiel auf einen Motorola-Prozessor umzusteigen oder das Ganze laufen zu lassen. Also zu versuchen, den Markt in eine andere Richtung zu drängen. Das wäre natürlich auch für einen Schlag das Ende von Intel gewesen, aber naja, damit hätte IBM natürlich überhaupt kein Problem gehabt. Bisher lief das im Grunde immer so, dass alle Klone IBM immer nur hinterhergefahren sind. Viele haben sogar die unbeabsichtigten Inkompatibilitäten absichtlich übernommen, nur um am Ende IBM-kompatibel zu sein. Und wenn Compaq jetzt hingehen würde und sagen würde, wir bringen den 386er raus und zwei Monate später sagt IBM, April, April, der nächste PC, der läuft auf einem Motorola-Prozessor, Und die anderen Speichelecker, die schlabbern einfach nur hinterher. Nun, da könnte sich derjenige, der zu forsch nach vorne geprescht ist, ganz schnell und ganz alleine im Abseits befinden. Die Befürchtung war also nicht unbegründet. Kann man sich vorstellen wie einen taumelnden Riesen, das IBM, bei dem alle freiwillig hinten bleiben oder allenfalls mal nebenan ein bisschen rumlaufen, aber sobald sich jemand nach vorne trauen würde, also vor IBM herzulaufen, da könnte es durchaus sein, dass man zertrampelt wird. Und um ganz auf der sicheren Seite zu sein, fragte man dann, also Compaq, auch bei den Händlern nach, wie die darauf reagieren würden, wenn Compaq einen 386er vor IBM rausbringen würde. Denn per Definition könnte der ja nicht mal IBM-kompatibel sein. Denn wenn IBM gar keinen 386er hat, ja, dann geht das per Definition nicht. Aber danach würden die Kunden wahrscheinlich immer fragen. Keiner wolle einen Rechner haben, auf dem dann nachher die Software nicht laufen würde. Und beim letzten Mal, als IBM nur gehustet hat, wir erinnern uns an die Geschichte mit dem IBM-Portablen, da hatten die Händler aus reiner Nervosität direkt mal alle Bestellungen eingefroren und Compaq damit stark in die Enge getrieben. Und insoweit dürfe das nicht nochmal passieren. Deswegen fragte man also bei den Händlern nach, wie die in dem Fall drauf reagieren würden. Und gleichzeitig, rein prophylaktisch, begann man schon mal bei Compaq damit, IBM aus dem Sprachgebrauch zu verdrängen. Man sprach also in Interviews und in der Werbung nicht mehr von IBM-kompatibel, sondern vom sogenannten Industriestandard und hoffte, dass die anderen Klonkrieger das aufschnappen würden und ebenfalls einführen würden. In diesem ungleichen Kampf David gegen Goliath war das ein für Goliath unerwarteter Tiefschlag in die Glocken von IBM. Also links antäuschen und dann rechts vorbeigehen und dabei IBM noch den Staffelstab entreißen. Wer da jetzt nochmal kurz nachschlagen möchte, im Buch der Glocken, da steht immer noch vermeiden. IBM-kompatibel war nun also out. Der Computer nutzte den Industriestandard, der Wortwahl zufolge nicht mal mehr IBM gehören würde. Und die Architektur auf dem Board war damit die Industriestandard-Architektur, was dann damals folgerichtig mit ISA abgekürzt wurde. In Saurons Turm, ich meine natürlich im IBM-Headquarter, da setzte daraufhin erstmal kollektive Schnappatmung ein. Vordergründig machte es natürlich den Eindruck, als wenn IBM überhaupt nicht antworten würde, frei nach dem Motto, naja, Götter antworten ja auch nicht. Aber hinter den Kulissen, da man bei IBM schon die nächsten Schachzüge geplant hatte, da gefiel es IBM absolut nicht, dass diese undankbaren Klone sich jetzt noch einbildeten, ein Eigenleben haben zu dürfen. Wir, also IBM, bestimmt den Weg, den ihr zu gehen habt, denn ja, sonst landet ihr ja nachher nicht in unserer Falle. Bei all dieser Hektik, da ging die Nachricht, dass es Compaq inzwischen im Februar 1986 in die Forbes 500 geschafft hatte, in die Liste der 500 größten Unternehmen in den USA, also die Nachricht, die ging fast vollständig unter. War aber ein weiterer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Im März 1986 gab es dann das zweite Meeting zu dem Thema. Die inzwischen rund 3000 Händler, die landesweit die Compaq-Computer vertrieben, die sagten nahezu alle, dass sie überhaupt kein Problem damit hätten, wenn Compaq den 386er bringen würde. Also niemand würde vorsichtig reagieren und auf eine Fügung von Gott, ich meine natürlich IBM, warten würde. Damit hatte man also von den Händlern Rückendeckung erhalten, damit sich das Bestelldebakel von zuvor praktisch nicht mehr wiederholen würde. Die Zusammenarbeit mit Intel, die habe inzwischen auch große Fortschritte gemacht, meldeten die Compaq-Ingenieure an den CEO. Inzwischen durfte man sogar bei Intel mit dem Chefentwickler des 386er sprechen und direkt Input liefern. Das war bis dahin noch auf Mails beschränkt, was auch schon streng genommen der Knaller war. Aber jetzt eben noch besser. Aber wenn nun mal alles schon mal so shiny ist, wo liegen derzeit die Probleme? Naja, gut, die lagen bei der Lieferbarkeit des neuen 386er. Derzeit ist der ja noch in der Entwicklung und wenn Intel dann mit der Produktion irgendwann mal anfängt, dann läuft das in der Regel recht langsam an. So langsam, dass man daraus noch keine wirklichen Rechner machen könnte. beziehungsweise die dann nachher nicht liefern könnte. Die Lösung dafür lautete also entweder warten, bis Intel die Ausschussrate für schlechte Prozessoren bei der Herstellung genügend nach unten gedreht hat, oder Compaq kauft die sogenannten Risiko-Wafer. Das sind die Wafer, bei denen die Defektrate noch so hoch ist, dass die eigentlich von Intel direkt weggeworfen werden. Das heißt, ein erheblicher Anteil der gelieferten Prozessoren, der würde am Ende nicht funktionieren, und das wäre dann streng genommen nicht die Schuld von Intel. Aber die Aussicht, den 386er eventuell ein Jahr vor IBM zu haben und die Konkurrenz eventuell zu feige, um nachzuziehen, dann könnte es zum ersten Mal so weit sein, dass Compaq den Weg aufzeigt und IBM den Rang ablaufen könnte. Finanziell wäre das dann eventuell sogar der absolute Jackpot. Die Frage, die am Ende nur blieb, war eigentlich, warum IBM keinen 386er wollte. Und der Grund, wie später erst klar wurde, war, dass IBM einen anderen Weg einschlagen wollte. Im Grunde genauso wie befürchtet. Und daher den 386er schlicht und ergreifend nicht gebrauchen konnte. Der nächste IBM, der sollte auch ein 286er werden. Am 9. September 1986 war es dann soweit. Der Compaq Desk Pro 386 war fertig und bei der Vorstellung mussten mal wieder alle Register gezogen werden. Es mussten nicht nur die Kunden überzeugt werden, dass der 386er der folgerichtige Nachfolger sein würde, es musste auch die Presse überzeugt werden und es musste auch die Konkurrenz überzeugt werden. Auf der einen Seite sollten die nicht zu schnell auf das Pferd aufspringen. Compaq hatte das Feld natürlich gerne eine Zeit lang alleine. Aber auf der anderen Seite sollten die alle mitziehen, damit Compaq eben nicht alleine irgendwann mal da blöd in der Gegend rumstehen würde. Aber dem 386er, dem würde die Zukunft gehören. Bei der Präsentation waren dann deswegen auch nicht nur die üblichen Compaq-Leute auf der Bühne, sondern auch Bill Gates von Microsoft, Gordon Moore von Intel, der Chef von Ashton Tate, und für alle, die sich fragen, was hat der damals gemacht, das war die DBase-Datenbank-Anwendung, und zuletzt der Chef von Lotus Development, Entwickler der Tabellenkalkulation Lotus 123. Der Desk Pro 386 war 200-300% schneller als der 286er. Er hatte mehr RAM-Speicher und er hatte auch größere und schnellere Festplatten. Alle schwörten Compaq die Treue und bestätigten, dass der 386 der nächste Schritt sein würde. Der logische nächste Schritt. Da sich Compaq PCs an den Industriestandard halten, den ISA-Standard, da würde natürlich auch Rückwärtskompatibilität gewährleistet. So sagte zum Beispiel Bill Gates, dass er besonders stolz sei auf den Compaq, den er mit Compaq und Intel zusammen erstellt hätten. Ja, genau. Der Kunde könne auf dem Gerät DOS laufen lassen, Xenix und auch die demnächst erscheinende erweiterte Version von MS-DOS. Und für alle, die sich jetzt fragen, was war jetzt Xenix nochmal? Xenix war ein Microsoft Unix, lizenziert vom Entwickler AT&T oder AT&T, natürlich angepasst. Und das erweiterte DOS, das da in Planung war, ja, das war natürlich das, was nachher als Windows auf den Markt kam. Gordon Moore von Intel versprach vollständige Kompatibilität, die man in Zusammenarbeit mit Microsoft und Compaq erreicht hätte. Und jeder Kunde könne da getrost zugreifen. Er würde es ganz sicher nicht bereuen. Intel könnte in 1987, also im nächsten Jahr, weit über 1 Million 386er produzieren und jeder, der einen haben wollte, der könnte auch einen haben. Die zwei Softwareentwickler von DBase und Lotus 123, die versprachen, dass ihre Programme besonders gut auf den neuen Rechnern laufen würde und jeder, der einfach nur mehr Speed brauchen würde, der hätte hier die Lösung. Zum Schluss war dann wieder Compaq dran und nun bemühte man sich, das gerade Gesagte oder Gesehene in Relation zu setzen. Ja, der Computer ist natürlich schneller, größer und schöner als alles, was bisher da war. Und ja, der 386er ist der erste reine 32-Bit-Prozessor, aber erst die Rückwärtskompatibilität sei das eigentliche Wichtige. Compaq würde hier keinen neuen Standard setzen. Compaq wäre nur der zuerst den Weg weitergegangen wäre. Es wäre immer noch der gleiche ISA-Standard, auf dem sich alle befinden. und jeder könne natürlich problemlos folgen. Damit hatte Compaq am Ende alles auf eine Karte gesetzt. Jetzt würden die Kunden wahrscheinlich die Ersten sein, die darüber entscheiden würden, ob diese Wette aufgeht. Würden die Kunden mitziehen, würde eventuell auch HP, Olivetti und die anderen Klonlieferanten nachziehen. Und dann hätte man eventuell vielleicht zusammen die Power, um IBM auf diesen Weg zu zwingen. Und zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht mal, warum man die überhaupt zwingen sollte. Und damit das auch wirklich jeder verstand, schaltete Compaq zwei Tage später eine 8 Seiten umfassende Wall Street Journal Werbekampagne, die die wichtigsten Punkte der Vorstellung noch einmal auf Papier brachte. Schweineteuer war es natürlich trotzdem. Die Presse brauchte ein paar Tage, bis man das Gesehene eingeordnet hatte. Aber am Ende freute man sich und es folgte Lob, dass Compaq so mutig sei, den Weg als Erster weiterzugehen. Die Kundschaft, stellte sich kurz danach heraus, die liebte das Produkt und kaufte die 386er, als wenn es kein Morgen mehr geben würde. Natürlich half es, dass jeder Kunde sicher sein konnte, dass alle Programme, die er hatte, auch immer noch auf dem 386er laufen würden. Nur viel, viel schneller. Gleiches galt natürlich auch für Hardware-Erweiterungen, die die Kunden eventuell hatten. Das Jahr 1986 wurde mit einem Umsatz von $625 Millionen abgeschlossen, eine Steigerung von 25%. 1987 stellte man dann im Februar den Portable 3 vor, also den 386er, nur in einer tragbaren Variante. Dann im April 87 gab es Fanfaren aus dem Himmel. Jedenfalls hat sich IBM das Ganze so ungefähr vorgestellt. Es gab mal wieder ein Lebenszeichen von IBM. Der Todesstern war fertig. Naja, oder fast fertig, zumindest wurde er schon mal angekündigt. Am 2. April 1987 kündigte IBM den sogenannten PS2-Computer an. Den Computer, den sich IBM als Nachfolger für den PC vorgestellt hatte. Der PC war nach eigenem Dafürhalten vorbei. Deswegen hieß der neue PC auch nicht mehr PC, sondern eben PS. Der PS2 hatte einen selbstentwickelten Bus von IBM auf dem Mainboard, mit dem IBM die Möglichkeit hatte, die Klonkonkurrenz abzuschaffen. Er kam auch nicht mehr mit dem ollen MS-DOS daher. Der PS2 kam mit OS2 und damit wollte man auch Microsoft an die Kette legen. Um Intel hatte man sich auch schon gekümmert, aber der Schlag würde erst etwas später folgen, denn das ist natürlich eine Geschichte für ein ganz anderes Video. Okay.